Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Sie ist systemische Coachin mit fast 20 Jahren Erfahrung im internationalen Vertrieb der Logistikbranche. Heute begleitet sie Menschen in Veränderungsprozessen mit Klarheit, Empathie und einem feinen Blick fürs Wesentliche. Als Lotsin auf Zeit unterstützt sie ihre Coaches dabei, eigene Antworten zu finden, bis der Kurs wieder stimmt und die Segel neu gesetzt sind. Ihr Coaching-Verständnis ist ganzheitlich und zielt auf nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe. Authentizität, Perspektivwechsel und echte Verbindung prägen ihre Arbeit mit Substanz und Haltung. Als Regionalsprecherin im Deutschen Coaching-Verband engagiert sie sich für Coaching, das wirkt klar, mutig und ethisch fundiert. Herzlich willkommen im Ja-Klar-Podcast Laura Rabbaköse. Laura, mit Blick ins Stadion, was macht das mit dir, hier deine Workshops zu machen? Welche Schwerpunkte setzt du in eben diesen Workshops?
Es macht mich stolz. Ich bin Stuttgarterin, ich bin mit dem VfB groß geworden und daher auf jeden Fall stolz, aber auch demütig tatsächlich, weil hier wird so viel Geschichte geschrieben, nicht nur sportlich, sondern eben auch persönlich. Und dann in so einem Umfeld Impulse setzen zu dürfen und ich habe ja das ganz große Privileg, oder wir in der Bildungsakademie, alle Coaches, das große Privileg, das komplette Stadion nutzen zu dürfen, und speziell die Spielerkabine ist einfach krass, ja.
Jetzt gucken wir tatsächlich hier in einer der Logen ins Stadion rein. Was genau machst du dann in deinen Workshops? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Meine Themenschwerpunkte sind Sales, Change und Fokus. Und ja, also wir starten eigentlich immer in der Ehrenloge, weil ich doch finde, das ist eine Räumlichkeit, die eine schöne Perspektive bietet, einen weiten Blick zum Ankommen. Themenbereiche in meinen Coachings bezieht sich das generell sehr stark auf Klarheit, Empathie, Selbstwirksamkeit, eben einfach alles, was so eine nachhaltige Entwicklung ausmacht, die man auch selber beeinflussen kann.
Wir sind gerade einmal hier durch die Logen auch durchgelaufen, auch durch die Ehrenloge. Das macht auch was mit einem Werder Bremen-Fan.
Das kann ich mir vorstellen.
Und du teilst ja jetzt auch, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, wir teilen ja jetzt die Leidenschaft für den Fußball total. Und wenn man dann hier beim VfB Stuttgart in der MHP-Arena steht, dann habe ich tatsächlich so das ein oder andere Spiel, was ich da hinten aus dem Auswärtsblock verfolgen durfte, schon auch in Erinnerung. Also zwischen Stuttgart und Werder, spielerisch ging's immer hoch her, egal wo, ob bei uns an der Weser oder hier am Neckar. Wenn du dann in den Ehrenlogen ankommst, was macht das auch mit den Menschen, die bei dir in den Workshops sind? Sind ja wahrscheinlich alles keine Fußballverrückten, so wie wir zwei.
Oh, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also wir haben schon auch natürlich sehr, sehr leidenschaftliche VfB-Fans. Das sind ja auch hauptsächlich Teilnehmende von Unternehmen hier aus der Region. Da ist natürlich schon ein sehr starker Bezug. Manche haben eine Dauerkarte, andere sind tatsächlich vielleicht auch zum ersten Mal im Stadion, aber es ist eben halt immer beeindruckend.
Gab schon mal jemanden, der gesagt hat, ich will das hier nicht, ich bin Hardcore-Karlsruhe-Fan oder, keine Ahnung, noch schlimmer, TSG Hoffenheim, und die dann gesagt haben, nö, das will ich nicht?
Nee.
Nicht, oder?
Nee.
Ich habe ja auch schon im Bremer Weserstadion gepodcastet, und so dieser Blick ins weite Rund, der ist schon cool. Klar macht das im Weserstadion mehr mit mir als hier und wahrscheinlich auch in jedem anderen Fußballstadion der Welt auch. Bist du lieber am, wenn du das jetzt im übertragenen Sinne mal beschreiben möchtest, bist du eher am Spielfeldrand oder bist du eher Spielerkabine?
Witzig, dass du die Frage stellst. Mittlerweile, meine erste Antwort wäre ganz klar Spielfeldrand, weil dort die Emotionen auch stattfinden und natürlich auch die Tore fallen oder man das Spiel verfolgen kann. Aber jetzt, nach einigen Workshops, die ich hier auch gegeben habe, muss ich sagen, was die Kabine macht, ist schon auch sehr beeindruckend. Also es ist ein starker Fokus, es sind unterschiedliche Perspektiven. Speziell die Kabine hier ist ja auch in so einem Halbrund gehalten, also wirklich toll, wo mir die Antwort, wo ich mich nicht entscheiden möchte, sondern ganz klar sage, beides, weil beides eben auch einfach eine unterschiedliche Zielsetzung, glaube ich, hat oder eine unterschiedliche, in einem unterschiedlichen Bereich die Wirkung entfaltet.
Jetzt nehmen wir den Podcast zu einer Zeit auf im Juli 2025, wo unsere deutschen Fußballfrauen auch im Halbfinale der EM stehen. Und Menschen, die hier öfter zuhören bei mir im Ja-Klar-Podcast, wissen, worauf ich jetzt hinaus will. Denn Christian Wück, der Trainer, war schon bei mir zu Gast letztes Jahr. Und der hat vor kurzem ein Interview, glaube ich, gegeben. Ich glaube, es war Christian, vielleicht war es auch jemand anders. Die Arbeit vom Coach ist am Spielfeldrand mehr oder weniger schon getan. Das heißt, diese ganze Vorbereitung aufs Spiel etc. pp. Wie kriegen wir da den Spin in Richtung deiner Profession hin, Coaching? Ist das ähnlich bei dir, dass wenn du Menschen begleitest, dass sozusagen, wenn dann die Situation ist, dass du schon gar nicht mehr helfen kannst und da alles im Vorfeld machst? Oder wie siehst du das?
Ja, für mich ist Coaching ein Prozess, ein Weg, wo ich wirklich, also ich sehe mich, um jetzt auch mal ein Bild zu geben, ich sehe mich auch sehr gerne als Lotsin. Das ist so vielleicht auch so ein bisschen die Brücke, die zu schlagen ist zu meiner Ausbildung und Arbeit in der Logistikbranche. Und als ein klassischer Lotse kommt ja auch an Bord, begleitet das Schiff ein Stück und geht dann auch wieder von Bord. Und das ist genau mein Ziel im Coaching, meine Coaches zu begleiten und neue Perspektiven aufzumachen, Fragen zu stellen, damit sie für sich Antworten finden und dann aber auch einfach ich von Bord gehen können und sie nachhaltig gestärkt weitersegeln.
Magst du uns auf die Reise mal ein bisschen stärker mitnehmen? Wir müssen natürlich keine Titel, Thesen, Temperamente und auch keine Namen nennen oder sowas. Das interessiert auch am Ende des Tages nicht wirklich. Aber mit welchen Anliegen, du hast ja eingangs schon deine Themenschwerpunkte auch genannt, mit welchem Anliegen kommen die Menschen denn zu einem One-on-One-Coaching zu dir?
Das ist ganz tatsächlich sehr, sehr vielschichtig. Man kann vor allem sagen, dass sich das natürlich sehr um Selbstwert, Entwicklung, das Gefühl zu haben, man steckt irgendwie fest und kommt einfach von sich aus nicht weiter. Und das können natürlich Führungsthemen sein, im Hinblick auf dem Miteinander mit Menschen oder auch eine Positionierung. Warum wird jetzt ein anderer Kollege bei Beförderung bevorzugt? Das ist ja alles was etwas mit einem innerlich macht. Und oftmals ist eben einfach durch wahrscheinlich das Leben, was eben halt passiert, ein bisschen die Klarheit verloren gegangen und man ist dann irgendwie im Hamsterrad gefangen und folgt nicht mehr seiner eigenen Intuition oder ist dann vielleicht auch nicht mehr mit sich selber in der Stärke verbunden, um die Klarheit zu haben, okay, nee, das passt jetzt gerade für mich nicht oder das passt vielleicht auch fürs Unternehmen nicht. Also ich meine, auch kritisch hinterfragen ist ja was wirklich auch im unternehmerischen Kontext wichtig ist für eine Entwicklung.
Da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Das ist so der Raum, den man geben muss. Was denkst du, sind die optimalen Bedingungen für ein solches Coaching? Was brauchst du da, dass du auch als Coach oder Coachin, ich weiß gar nicht, wie das genderrichtige Wort für Coach ist. Coach ist richtig, oder?
Ja.
Einfach Coach. Was brauchst du für Rahmenbedingungen, dass es auch wirklich am Ende eine Veränderung mit Substanz ist?
Na gut, letztendlich ein schlicht und ergreifend ein Coachy, der aus eigenem Antrieb da ist und die Bereitschaft mitbringt, sich mit sich und seinen Themen auseinanderzusetzen. Das ist eine sehr starke intrinsische Motivation. Also ich glaube, ein Coaching vorzuschreiben, funktioniert so nicht, weil es erfordert einfach wirklich innere Arbeit und auch tatsächlich Reflexion von Verhaltensmustern und. Und deswegen ist es eben einfach auch ein Prozess. Ein Coaching findet nicht jede Woche statt, sondern es sind in der Regel minimum mal 2 Wochen dazwischen, weil einfach viel, viel Arbeit zwischen den unterschiedlichen Coaching-Sessions passiert.
Muss die Chemie zwischen Coach und Coachee perfekt sein, dass man Ergebnisse bekommt? Oder wie siehst du das?
Ich glaube, perfekt ist sowieso in dem Zwischenmenschlichen vielleicht ein bisschen ein schwieriger Begriff, to be honest. Die Chemie sollte auf jeden Fall passen. Weil es dafür, es gibt ja auch genug Auswahl. Und wenn man dann sagt, es passt menschlich nicht, die Arbeit ist ja schon tief. Und ich glaube, man lässt sich umso mehr auch ein und in dem Raum fallen, den der Coach erschafft, je besser das Miteinander funktioniert.
Wie machst du das? Hast du auch schon mal einen Coachee abgelehnt, weil du das Gefühl hattest, du kannst da nicht helfen, und sagst du dann auch ganz klar, um im Fußballersprech zu bleiben, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich zeig dir mal die rote Karte, weil ich möchte das nicht. Kriegst du was auch?
Ich würde das nicht so formulieren, das wäre für mich schon ein bisschen radikal, aber natürlich, professionelles Coaching hat einfach auch Grenzen. Ich selber habe auch eine Zusatzausbildung für pathologische Befunde, um eben einfach auch ganz klar zu sagen, in welchem Kontext kann man tatsächlich coachen und in welchem Bereich vielleicht auch einfach nur begleitend unterstützen und stabilisieren, bis ein Therapieplatz gefunden ist. Und das muss man ganz klar sagen. Also Coaching, es gibt klare Grenzen und die sollte man auch respektieren und einhalten. Und dafür gibt es ja auch Fachleute. An sich menschlich würde ich sagen nein, weil man findet immer irgendwie zusammen oder tatsächlich es passt einfach nicht, aber dann würde ich auch nicht sagen, es ist irgendwie eine rote Karte, sondern man guckt sich in die Augen, und was beispielsweise für mich auch wirklich immer sehr, sehr wichtig ist, dem Coachee und auch mir nach einem Kennenlernengespräch Bedenkzeit zu geben, dass man in Ruhe 1-2 Tage später auch nochmal eincheckt und schaut, okay, möchte man das, ja oder nein? Also nicht diese Angebote, wo man manchmal hört, ja, also wenn du dich jetzt direkt entscheidest, dann kriegst du es nochmal 500 € günstiger. Sorry, das kann ich nicht mit meinen Werten vereinbaren. Und ich glaube auch gerade die Werte und Haltung, die mir in der Profession sehr, sehr wichtig sind, sind auch mitten im Grund, dass ich eben halt gesagt habe, ich möchte mich im Deutschen Coachingverband engagieren, der doch auch wirklich sehr stark auf die ethische Komponente im Coaching setzt. Und das ist mir sehr wichtig, weil es ist einfach eine Riesenverantwortung.
Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf, Laura. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, weil sicherlich der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin sich jetzt denkt, Mann, das Wort pathologisch habe ich jetzt echt schon ein paar Mal gehört und meistens irgendwie in Verbindung mit vielleicht einem Tatort und der Pathologie. Magst du uns nochmal kurz aufschlauen, was im Coaching oder was diese pathologische Zusatzqualifikation bedeutet?
Ja, das sind an sich die Diagnosen, die der Arzt gibt, wie beispielsweise Depression oder auch, ja, Burnout ist ja auch eine Form von Überlastungsdepression. Oder auch Süchte fallen darunter. Das sind natürlich alles Thematiken, die nicht diese Offenheit und schon auch Stärke mitbringen, um sich auf einen tieferen Prozess einzulassen, sondern dann sind erstmal andere Themen wichtiger, die dazu beitragen, eine Stabilität wiederherzustellen.
Okay, verstanden. Ich glaube, da ist auch die Abgrenzung, die du gerade eben schon beschrieben hast, einfach wahnsinnig wichtig, dass man sagt, okay, bis hierhin kann ich dich unterstützen, bis hierhin geht's. Aber wenn du die Diagnose beispielsweise Burnout mitbringst, was ja jetzt in dem Umfeld, auch in dem ich unterwegs bin mit Human Resources Management oder Personalwesen, jetzt nichts ist, was ungewöhnlich ist, sondern wahrscheinlich die Dunkelziffer wahrscheinlich sehr, sehr weit verbreitet und sehr, sehr hoch ist, was schade ist. Und sich dann viele, und deswegen komme ich da drauf, deswegen finde ich das so gut, wie du es formulierst, viele bezeichnen sich ja sowieso immer als Coach. Ne, also was ich schon mit Führungskräften in meiner Karriere, auch im Vertrieb, insbesondere im Vertrieb, für Diskussionen hatte, dass sozusagen eine Führungskraft gemeint hat, ach Stefan, wir brauchen hier keine Personalentwicklung, ich habe das schon so häufig gemacht und ich coach die Leute einfach so ein bisschen, ja. Und dann hast du vielleicht jemanden in deinem Team, dem es offensichtlich nicht gut geht. Und dann sind die Antennen vielleicht nicht so offen dafür, dass es vielleicht was anderes sein könnte, ne? Und dann finde ich das so schade, dass jeder Hans und Franz auf gut Deutsch gesagt, sich Coach nennen darf. Deswegen da die Brücke nochmal zum Verband, in dem du unterwegs bist. Was denkst du, wie tief muss so eine Ausbildung auch gehen, dass man dann wirklich am Ende sagen kann, yes, ich bin Coach?
Also zuallererst würde ich mal sagen, das bezieht sich nicht nur auf die Ausbildung, sondern es ist einfach auch da eine kontinuierliche Arbeit. Also wir sind jetzt natürlich im Verbandskontext, aber auch ich mit unterschiedlichen Leuten regelmäßig im Coaching, in der Supervision, im Austausch, um eben einfach immer wieder auch sich selber zu reflektieren und reflektiert zu werden. Und das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Meine Ausbildung selbst ging knapp 2 Jahre und darauf baue ich aber auch ja immer mit weiteren Ausbildungen auf, sondern das ist ja dann tatsächlich erstmal der Startpunkt gewesen.
Vielleicht jetzt für Menschen, die bei uns zuhören und die die Idee haben, vielleicht das Thema Coaching auch als Personalentwicklungsmaßnahme bei sich im Unternehmen zu etablieren, weil die Menschen, die hier zuhören, sind in aller Regel in Personalabteilungen unterwegs, kleine, mittlere, größere Firmen. Jeder hat eine Meinung zu Coaching. Aber was würdest du in einem ersten Schritt machen, wenn du das Thema sozusagen, wie es so häufig so ist, Stefan, wir haben, oder Laura, wir haben jetzt mal ein bisschen Budget, lass mal ein bisschen Coaching machen.
Also ich glaube, ganz wichtig ist zuallererst, weil du hattest das vorhin angesprochen mit, der Chef ist dann auch Coach. Also ein Coach sollte immer eine Neutralität haben. Also ein weißes Blatt Papier sein, wenn man vor dem Coachee sitzt. Das funktioniert ja in einem Chef-Mitarbeiter-Verhältnis schon mal per se nicht. Und daher sehe ich diese Form absolut kritisch, weil es eben halt keinem gerecht wird und, wie du es ja gesagt hast, zudem oftmals die Ausbildung fehlt.
Ja. Neutralität ist das eine. Worauf würdest du sonst noch achten? Also wenn man so in den Austausch geht mit verschiedenen Coaches, die Angebote sind unendlich, Marc, die sind wirklich unendlich. Und du hast gerade, wie ich finde, auch schon richtigerweise ein weiteres Kriterium gesagt. Am Ende des Tages kostet das auch alles Geld. So, im Wort kostet ist das Wort Kosten mit drin. Oder da kommt's her. Oftmals wird ja das auch nicht wirklich als Invest gesehen, ne? Sondern dann wird sozusagen die günstigste von der Schwange irgendwie genommen oder sowas. Hast du neben der Neutralität noch so ein, zwei vielleicht Gedankengänge, die man sich erst machen sollte, bevor man mit einem Coach spricht, dass man es auch vielleicht gut bewerten kann am Ende? Weil ansonsten ist es wahrscheinlich viel Subjektivität, ne? Und viel Nasefaktor.
Auf jeden Fall. Für mich, aus meiner Sicht, ist tatsächlich so eine Verbandszugehörigkeit schon ein Indiz und auch, ich sag mal, ein Stück weit ein Qualitätsmerkmal, da jeder Coach, um in einen Verband zu kommen, oder zumindest ist es im Deutschen Coachingverband so, tatsächlich eine Prüfung durchläuft, um überhaupt aufgenommen zu werden. Und das ist natürlich schon mal, ja, ein Qualitätsmerkmal, also eine dreitägige Wochenend-Online-Ausbildung wird da ganz sicher nicht zugelassen.
Das ist super. Das heißt, Neutralität, Qualität der Ausbildung, idealerweise mit einem Etikett von irgendeinem Verband, da gibt's ja auch ein paar mehr. Hast du noch eine dritte Idee für uns? Ich finde die Zahl 3 hat so geil. Ich auch eine dritte Idee.
Naja, also die Sympathie ist ja auf jeden Fall immer was wichtig ist. Das ist dann natürlich eher in dem Verhältnis Coach entscheidend, weniger vielleicht in der Personal, für die Personalabteilung. Für mich spielt beispielsweise jetzt auch das Räumliche nicht so eine große Rolle, weil ich finde, man kann wunderbar auch einen Raum öffnen und halten für einen Coachee im Online-Bereich. Also ich habe selber ja im Ausland gearbeitet. Ich habe auch online gearbeitet mit Leuten in Portugal, in der Schweiz oder in Frankreich. Und das hat super funktioniert. Also das ist für mich jetzt nichts, was irgendwie hinderlich ist. Der Coach muss jetzt aber in Stuttgart sitzen, sondern das ist eigentlich was sehr offen zu halten ist.
Und am Ende am besten auch noch ein VfB Stuttgart-Trikot trägt. Ich kann das unterstreichen, weil genau das habe ich vor 5 Jahren auch gemacht. Corona-Zeit hatte ich einen Coach aus der Schweiz. Tatsächlich auch so ein bisschen das ganze Thema Rollendefinition und das war auch ganz gut. Und dann hatte ich auch mal nachgefragt, ob wir uns auch mal persönlich sehen könnten, weil ich so ein bisschen die Idee hatte, das ist doch dann wesentlich besser und man muss sich doch irgendwie spüren und bla bla. Aber das musste es am Ende des Tages gar nicht. Das heißt, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wir hatten, glaube ich, 5 oder 6 Coaching-Einheiten und der Alex saß in der Schweiz und ich halt in Mannheim und es hat trotzdem am Ende des Tages wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ganz ehrlich, du hast es am Anfang der Episode gesagt, deswegen ist das jetzt eine schöne Brücke, intrinsisch Motivierte, die wirklich ein Thema haben und es gelöst haben wollen, da spielt der Raum, ob virtuell oder in Präsenz, der spielt eine absolut untergeordnete Rolle. Also schön, wenn man sich persönlich trifft und sieht, so wie wir zum Podcasten jetzt hier auch im Stadion. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich ein Thema lösen möchte für sich, geht das virtuell auch ganz wunderbar, kann ich nur bestätigen.
Ja, also ich sehe das absolut auch so und ich finde tatsächlich, ich lade die Coaches auch immer ein, in Online-Arbeit mitzuschreiben und auch wichtige Punkte in unserem Gespräch nochmal sich zu notieren. Also das ist dann tatsächlich, wenn wir online starten, die Bitte oder die Einladung eben tatsächlich vielleicht auch ein kleines Buch zu besorgen, um Notizen zu machen. Und das habe ich bis jetzt in allen Coachings, egal ob mit männlichen oder weiblichen Coaches, immer erlebt, dass mir da auch das Feedback gegeben wurde, dass ich habe dann nochmal in meine Unterlagen geguckt. Wenn man mal wieder in der Situation war, ja, einfach nochmal zu schauen, okay, was hat mir denn damals geholfen? Was haben wir denn erarbeitet? Und dann geht man schon direkt anders in der Situation um. Und deswegen, wenn du unbedingt diesen dritten Punkt haben möchtest, ist, glaube ich, für mich auch nochmal ein entscheidender Faktor, dass man dem Coaching an sich auch den Raum gibt. Also, dass man sich bewusst macht, das ist eben ein Prozess von mal Minimum 4 bis 6 Sitzungen, um wirklich auch nachhaltig Veränderungen zu erleben, weil dann arbeitet man eben halt, ja, 2, 3 Monate zusammen und nach implementiert man dann eben halt auch vielleicht neue Verhaltensmuster.
Ja. Ich weiß immer nicht, wer mir das mal gesagt hat. In aller Regel war es dann wahrscheinlich meine Oma. Stefan, wer schreibt, der bleibt, so ungefähr, ne? Und deswegen dieses Notizen machen, wenn man wirklich in dem Thema tiefer drin sein möchte, das empfehlen Arthur und ich in unserem anderen Podcast auch allen, die im Recruiting unterwegs sind. Das ist vielleicht jetzt eine ganz, ganz schöne Parallele, dass man halt einfach sich Notizen im Gespräch selber macht. gar nicht so sehr ein Recording hat, wenn man es online macht, sondern sich wirklich einfach das aufschreibt, was einem in dem Moment dazu einfällt, dann weglegen und später zur Bewertung nochmal wieder heranziehen und dann mit den Antworten, die man sich vorher überlegt hat, tatsächlich zu vergleichen. Das ist im Coaching was anderes, aber tatsächlich diese Notizen, wenn du dir etwas aufschreibst, das macht was oben in deinem Gedankenapparat, das bleibt dann eher kleben. Nicht bei jedem Menschen, das ist auch klar, aber auch das habe ich damals auch gemacht. Ne? Das war auch eine Empfehlung vom Alex damals. Der hat das tatsächlich, wie ich fand, tatsächlich auch mega cool visualisiert. Also der hat wirklich ganz viel online gescribbelt, ne? Und hat mir dann diese Unterlagen am Ende auch zur Verfügung gestellt. Und dazu hatte ich dann nochmal meine Notizen. Und das mögt ihr da draußen jetzt glauben oder nicht, oder du auch. Aber ich schaue immer mal wieder, wenn dieses Thema aufpoppt, das ist bei mir das Thema Anerkennung, also Rolle finden, dann hole ich das nochmal wieder raus. Ne? Ich habe das zwar jetzt nicht handschriftlich mehr, aber ich habe es alles digitalisiert. Aber 3 Klicks und ich hab's. Und dann bin ich sofort wieder im Thema drin, relativ schnell.
Super. Und ich glaube, das ist ja auch tatsächlich dann einfach auch eine Ressource, die hilft in diesem Kontext.
Voll. Und deswegen, wenn dann Menschen sagen, dass Coaching so teuer ist, ne, und dass Coaches dafür Stunden, Tagessätze abrechnen, was total normal ist, ne, da kann ich auch immer nur sagen, es ist am Ende des Tages eine Investition und du hast es auch gebracht, eine nachhaltige Investition. Mit anderen Worten, ich hatte damals 5 Sessions, habe dafür einen Betrag X bezahlt, der auch, glaube ich, im Vergleich zu anderen Coachings auch jetzt nicht das allergünstigste war, war aber jetzt auch nicht der Mercedes-Benz den Coachings, um mal in dem Sprech zu bleiben hier in Stuttgart, war auch kein Porsche. Tatsächlich bin ich in meinem engsten Umfeld auch angeguckt worden, so viel Geld gibst du jetzt für das Thema aus. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich damit seit quasi 5 Jahren auch durchaus unterbewusst damit arbeite, dann denke ich mir, das war ein Witz.
Ja, ich habe auch mit einem Director eines großen mittelständischen Unternehmens gearbeitet und der hat im Feedback, also ich checke gerne auch nochmal mit bisschen Abstand nochmal mit den Coaches ein und frage, wie es ihnen so ergangen ist, und er hat mir auch gesagt, also das war die beste Investition seines Lebens, weil das war ein Thema, das hat ihn über 2 Jahre beschäftigt, das ist weder vor noch zurückgekommen. Und dann innerhalb von 6 Wochen ist es einfach in Fluss gekommen. Und das, finde ich, ist eben halt auch was, ja, was man nicht unterschätzen darf.
Bevor wir gleich zum Abschluss der heutigen Episode kommen, Laura, will ich vielleicht nochmal ein Statement raushauen, weil wir es zwischenzeitlich auch hatten, so nach dem Motto, wenn man in der Personalabteilung ist und dann das Thema Personalentwicklung irgendwie auf der Agenda steht, man hat ein Budget dafür freigegeben bekommen, na, was machen wir denn jetzt? Lass mal ein bisschen Coaching machen. Ich glaube, es ist jetzt heute hier sehr gut rausgekommen, dass man mal eben so ein bisschen Coaching machen, wenn man das jetzt mal auf 100, 150 Mitarbeitende extrapoliert und nicht auf einen persönlich, dann ist das etwas, wo man auch einen sehr starken Eingriff sozusagen in das Persönliche nimmt als Unternehmen, ne? Also deswegen, ich finde das Angebot von Coaching in der Organisation, finde ich in Ordnung. Aber es kommt dann am Ende des Tages wirklich drauf an. Ich habe ganz oft erlebt, dass das nur im Executive-Bereich war, ne? Also umso höher du in der Hierarchie warst, also C-Level oder einen drunter, da hilft nur noch Coaching. Was ein Bullshit, ne? Oder du bist irgendwo ganz unten auf Expertenlevel. Ja, da muss man Seminare machen. Ich glaube, diese ganz einfachen Verknüpfungen funktionieren heutzutage nicht mehr.
Nee, also das glaube ich auch nicht. Und vor allem ist es tatsächlich auch so, dass es, glaube ich, sehr individuell gehalten werden muss. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, ich bin systemische Coach, das ist ein sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz. Und die Grundlage des systemischen Coachings beruht eben einfach auch darauf, dass eine Veränderung in einem System eben halt auch auf Auswirkungen auf andere Systeme hat. Und also Systeme sind dann beispielsweise Job, Privat, Hobby, you name it. Und ich glaube, das darf man eben auch nicht unterschätzen, da auch einfach den Menschen im Blick zu haben und die ganzheitliche Entwicklung auch mitzunehmen.
Unterschreibe ich. Du hast dich vorhin, Laura, selber als Lotsin auch bezeichnet. Was bringt dich denn selber zurück auf Kurs, wenn es bei dir selber mal stürmisch wird?
Gute Frage. Ja, viel Austausch und aber auch einfach die Tools, die ich auch meinen Coaches an die Hand gebe, die Methoden, die ich arbeite, die kann ich natürlich genauso anwenden. Und dann einfach auch wieder den Fokus zu setzen, mir bewusst zu machen, wo bin ich, wo stehe ich, was habe ich schon geschafft. Und das macht dann doch auch nochmal viel aus.
Voll, ja. Gerade dieses, wenn man mal in stürmischen Zeiten unterwegs ist, was habe ich eigentlich in der Vergangenheit alles schon geschafft? Das ist ein super Punkt, ja.
Genau, und sich vor allem für diese Erfolge auch zu feiern, das ist halt natürlich dann auch wieder mit dem Blick ins Stadion total cool. Weil das vergessen wir einfach viel zu oft und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, auch einfach stolz zu sein. Hey, also vielleicht bin ich noch nicht dort, wo ich hin will, aber ich bin schon so viel weiter, wie ich das gedacht habe. Und da gehört es eben halt auch dazu, raus aus der Komfortzone zu gehen und einfach mal Sachen auszuprobieren.
Zum Abschluss des heutigen Podcasts, was machen meine ZuhörerInnen da draußen denn jetzt morgen anders, wenn sie unseren Podcast gehört haben?
Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass professionelles Coaching fester Bestandteil einer wirksamen Personalentwicklung wird, weil es eben die Mitarbeitenden nicht nur in ihrem beruflichen Handeln stärkt, sondern auch mental, emotional und menschlich wachsen lässt. Und da auch nochmal, um diese Analogie zum Fußball zu machen, wer mentale Stärke trainiert, gewinnt nicht nur Spiele, sondern aus meiner Sicht auch Menschen und das langfristig.
Sehr schön. Ja, unterschreibe ich. Danke dir, Laura. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!